Florian Felix Wey, du hast vorhin die Nummer 3 gezogen. Welches Buch hast du dabei?
Ja, also ich fange mal ganz anders an. Ich räuspere mich jetzt und spiele eine Werbung ein. Bitte gut zuhören.
Mit Wiebert wird alles gut. Ob's windet, regnet oder schneit, schützt Wiebert gegen Eiserkeit. W-I-B-E-R-T.
Nie gehört, ist aber auch schon was älter.
Ist aus dem Jahr 1933, eine alte Schellack-Platte. Übrigens, diese Hustenpastillen gibt es immer noch. Und was wir hier gehört haben, war sozusagen die Erfindung des Radio-Werbe-Jingles. Warum spiele ich das ein? Weil wir niemals auf die Idee kommen würden, wer diesen Spot und überhaupt diese Form erfunden hat. Aha. Das ist nämlich eine Frau, die später in einem ganz anderen Zusammenhang bekannt wurde, nämlich als Frau unseres ersten Bundespräsidenten, Elli Heuss-Knapp. Die hat die Familie in den 30er Jahren, als Theodor Heuss, der ja als Reichstagsabgeordneter der Linksliberalen rausflog, natürlich 1933 noch keinen Job mehr hatte als Journalist, die hat die Familie durchgebracht, indem sie Radiowerbung gemacht hat. Und sie hat tatsächlich, und das ist deswegen das Beispiel ist so schön, Wiebert schreibt sich eigentlich mit Y, ja?
Ja.
Aber nachher singt er ja W-I-B, damit man sich das klanglich merkt. Also diese Transferleistung, wie bringe ich eine Botschaft, eine Werbebotschaft ins Radio, was völlig Neues,
ja, ja,
hat Elli Heuss-Knapp erfunden. Wir kennen sie nur als Gattin des Bundespräsidenten und bestenfalls als Gründerin des Müttergenesungswerkes. Gestoßen bin ich da drauf, nicht auf den Spot, den habe ich dann rausgesucht, in dem Buch von Stefanie von Wietersheim, Vergessene Heldinnen, Frauen, die Geschichte schrieben. Das sind Frauen bis Mitte des 19. Jahrhunderts geht es zurück und dem frühen 20. Jahrhundert. Da kennen wir ein paar Namen, also Ada Lovelace kennen wir, Clara Immerwahr kennen wir, Annemarie Renger ist die erste Parlamentspräsidentin in Deutschland. Elli Heuss-Knapp gehört auch noch zu den Bekannten. Dann kommen allerdings Frauen, von denen ich noch nie was gehört habe. Das liegt natürlich ein bisschen daran, dass ihre Biografien und die Emanzipationsbiografien in der Modewelt stattgefunden haben.
Oh, damit liegt es also auch an dir, aber okay.
Das liegt an mir. Das liegt dann an mir. Das sind Innenarchitekten, das sind Schneiderinnen, das sind Ausstatterinnen, die also sich wirklich emanzipiert haben Anfang des 20. Jahrhunderts. Da kann man gleich mal spoilern, die Grundvoraussetzung, um sich in dieser Zeit als Frau durchzusetzen, war, man kam aus einem sehr reichen Elternhaus, man war hochgebildet und es gibt auch welche, die sozusagen sozialrevolutionär, auch in ihrem Lebensstil lesbische Beziehungen offen gelebt haben. Das musste quasi abgesichert sein, dadurch, dass du aus der Oberschicht kamst. Mhm. Also es gibt, glaube ich, nur eine einzige Frau bei diesen 21 Frauenporträts, eine Schneiderin aus armen Schweizer Verhältnissen, die es dann in Paris zu einer großen, wichtigen Modefrau gebracht hat. Nur eine einzige, die anderen 20 kommen tatsächlich aus sehr, sehr gesettelten Verhältnissen. Das Buch ist ein sogenanntes Coffee Table Book. Also das ist sehr opulent gemacht mit Fotos. Die jeweiligen Frauenporträts sind ungefähr immer so zwischen 12.000 und 16.000 Zeichen. Dann gibt es immer noch so Kästchen mit Facts und Vita, Männer ihrer Zeit. Und manchmal gibt es so Stimmen aus dem Heute. Dann erzählen Leute darüber, wie man die heute einordnen würde.
Ich habe vorhin Maike gefragt nach dem roten Faden mit den vielen Beispielen. Das klingt jetzt nach vielen beeindruckenden Biografien. Braucht so ein Buch überhaupt einen roten Faden? Hat es einen?
Das ist ein Coffee Table Book. Ja. Das heißt,
man
soll blättern, staunen. Und literatursoziologisch, das ist deswegen mir so wichtig, weil das Buch hat eine Riesenschwäche. Die Riesenschwäche ist die Sprache. Die ist zum Teil wirklich nervtötend. Das ist unangenehm geschrieben, stilistisch, weil diese Autorin, eine deutsche Autorin, Anglizismen da einbaut, die man auch nicht braucht. Also bei Ada Lovelace steht, das ist kein Household Name. Sie will sagen, ist kein bekannter Name. Ja. Dann die Clara Immerwahr, ihr Mann Fritz Haber, der hatte das Husband Material. Ja, mein Gott, er war einfach attraktiv als Ehemann oder ehetauglich. Ganz absurd wird es dann auch manchmal französisch bei der Modewelt. Heißt über eine, sie war auch eine gute Erzählerin, eine begnadete Raconteuse. Das heißt aber nichts anderes als Erzählerin.
Ja, ja.
Also es wird hier wirklich mit Pastis, ne, richtig
klingelt dick und geklappert.
Geklingelt und geklappert. warum toleriere ich das hier? Weil diese Coffee-Table-Books, die liegen in Hotels, die liegen in Wartezimmern, manchmal in Cafés, vielleicht auch mal bei besseren Friseuren. Das heißt, ich kann auf diese Art und Weise für dieses Thema einen Raum gewinnen, wo die Leute vielleicht mal das Smartphone weglesen und einen dieser Porträts lesen und so erstaunt sind, wie ich erstaunt war.
Ich wollte noch mal bei dieser soziologischen Frage einhaken. Konnten die Frauen deswegen reüssieren in der Modewelt, weil es da einfach keine Männer gab oder viel weniger?
Das wird so nicht gesagt, aber ich nehme an, dass das so ist. Also da ist der Aufstieg sozusagen, gerade bei dieser Schweizerin, die als Schneiderin wirklich angefangen hat und dann nachher ein großes Modedesign-Unternehmen hatte, auch sozial reformerisch dann gewirkt hat, bei den Frauen, die sie dann angestellt hat. Das war natürlich der Aufstieg, weil sie aus dem Handwerklichen kam, was die Männer eben niemals gemacht hätten. Du schüttelst den Kopf.
Ich weiß nicht, mir scheint, dass das Schneiderhandwerk, also so wie das Kochen zum Beispiel, natürlich sind das mittlerweile weiblich konnotierte Sachen, aber die sind auch erstmal männlich. Also ich weiß nicht, ob das genau die Erklärung ist, aber sicher die Modewelt eine der frühesten, wo Frauen aufstiegen. Was mich interessiert, es gibt dieses Genre von Buch, also ich kenne es jetzt weniger als Coffee Table Book, ich kenne es auch einfach als populäres Sachbuch. 7 bedeutende Philosophinnen, 10 wichtige Literatinnen, vergessene Frauen hier und da. Und
Wissenschaftlerinnen gab es einige Bücher letzten Jahre.
Ja, und ich meine, es ist auch immer wieder nötig und von dem her, ich lobe das sehr, deinen didaktischen Impuls, weil es scheint, und das ist ein Thema, was mich schon lange beschäftigt, immer diese doppelte Verdrängung zu geben. Erstmal werden die so zu Lebzeiten aus der Gesellschaft oder aus den Berufen rausgehalten oder stoßen auf Widerstände. Und dann werden sie von der Geschichtsschreibung auch noch vergessen und müssen wiederentdeckt werden.
Und wir leben in der Gegenwart, wo da Rechtspopulisten wieder ganz gezielt Frauen aus den Museen rausschieben.
Genau. Und genau. Da habe ich noch ein Beispiel, das mich wirklich total fasziniert hat. Habe ich nie gehört, den Namen. Eine Malerin, eine schottische Malerin, die hat aber einen ganz deutsch klingenden Namen, Doris Zinkeisen. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Schottisch aussprechen würde. Das war eine Bühnenbildnerin und sozusagen Salonmalerin. Die hat Queen Mary den Salon ausgemalt und dann kommt der Zweite Weltkrieg und sie ändert sich komplett. Sie geht zu den Bombenopfern in England, malt die Szenen von den Ausgebombten und kriegt dann 1945 von der britischen Armee den Auftrag, als Kriegsmalerin in die KZs zu gehen. Und es gibt von der Gemälde, Ölgemälde über Bergen-Belsen, wo wir nur immer die Fotos kennen, die sind wirklich auf eine Art und Weise ergreifend, wie das nur Kunst kann. Das hängt heute im Imperial Brom Museum in London. Kein Mensch kennt diese Malerin.
Du hast jetzt wahnsinnig spannende Geschichten erzählt, auch wirklich von Frauen, die wir noch nicht kannten oder die ich noch nicht kannte. Viele dieser Bücher kranken so ein bisschen dran, dass sie immer die gleichen Frauen ausgraben, sodass wir über Hannah Arendt schon sehr oft auch im Coffee Table Format gelesen haben. Diese Auswahl klingt für mich aber trotzdem so ein bisschen zufällig. Also wie würdest du sagen, gelingt hier die Balance zwischen dem, dass hier total neue, unbekannte Frauen gefunden werden und dem, dass es so ein bisschen unklar ist, was eigentlich der rote Faden ist, außer dem Geschlecht?
Also ich glaube, das hängt einfach mit der Biografie dieser Autorin zusammen, die als Journalistin eben auch viele solcher Sachen offensichtlich in Magazinen und so publiziert hat. Aber ich finde, die Ausgewogenheit oder die Gewichtung zwischen kennen wir, wie Ada Lovelace oder Clara immer war, ist doch drei Viertel eher Unbekannte und ein Viertel. Und das ist super. Und deswegen lege ich dieses Buch auch den Leuten ans Herz, weil das kann man auch toll verschenken. Das enthält eben auch typisch Coffee-Table-Buch, viele Illustrationen und Fotos und das nötigt niemanden. Das übt keinen Druck aus.
Und ich würde behaupten, es braucht die ein, zwei bekannten Namen, damit man beim Durchblättern denkt, ach, das nehme ich mir jetzt tatsächlich in die Hand. Florian, sag nochmal, wie heißt das Buch? Wer hat das geschrieben? Wo können wir es kaufen?
Stefanie von Wietersheim, Vergessene Heldinnen, Frauen, die Geschichte schrieben, Kalwey Verlag München, 240 Seiten, viele Abbildungen, 29,95 Euro.